Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und von unerschütterlichem Zukunfts- und Lebensvertrauen erfüllt. Auch und gerade selbstverständlich an diesem Donnerstag, dem 16. Mai 2024. Eine wichtige Neuerung vorab. Vielleicht haben Sie es schon gemerkt, im Hintergrund neu arrangiert, Weltpremiere zum ersten Mal beim regulären Daily, die drei wunderbaren Landesflaggen friedlich vereint, Deutschland, Schweiz und Österreich. Eine ganz präzise inhaltliche Botschaft verbindet sich mit diesem Arrangement. Erstens, mein Blick auf Deutschland und Österreich, auf die Welt ist schweizerisch geprägt. Das ist eben wichtig. Ich schaue als Schweizer in die Welt hinaus. Das ist etwas anderes, als wenn ein Amerikaner, ein Russe, ein Chinese, ein Deutscher, ein Franzose oder ein Italiener oder ein Österreicher in die Welt hinausblickt. Und zweitens, selbstverständlich sind auch alle Zuschauer der schweizerischen Daily-Ausgabe herzlichst eingeladen, die internationale Sendung sich anzuschauen. So möchte ich das jetzt bis auf Weiteres so gestaltet haben. Und ich versuche damit und glaube es auch zu tun, Inhalt und Form von Weltwoche Daily noch fugenloser zusammenzubringen. Heute erscheint die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche im Zeichen des Eurovision Song Contest. Da entbrennen ja die heftigsten Debatten. Für die einen war der Siegerauftritt des Schweizers Nemo ein Glanzlicht in der Kulturgeschichte des Pops. Für die anderen ist der Eurovision Song Contest einfach Ausfluss von Dekadenz und Eurotrash. Also da streiten sich die Lager und ich bin irgendwo dazwischen. Ich fand einerseits bemerkenswert und auch hervorragend, wie der Schweizer das gemacht hat. Auf der anderen Seite ist dieser ganze Gender-Zirkus, der da veranstaltet wird, für mich auch Ausdruck des unwiderruflichen oder temporär unwiderruflichen Niedergangs des wunderbaren Europas, dieses Kontinents von Beethoven, Mozart, Bach, Beatles und ja, wenn Sie so wollen, auch von ABBA. Und dieser Eurovision Song Contest, der ist zu einer Skurrilität geworden. Eurotrash, wie man eben auch in diesem Zusammenhang hat vernehmen können. Und diese Ambivalenz, diese Mehrdeutigkeit, die bildet sich auch in unserer Berichterstattung ab. Das Erbe Europas in der Nussschale eines Liedes. Das Erbe Europas in der Nussschale eines Liedes. Professor Jürgen Wertheimer und Chris von Rohr. Chris von Rohr übrigens ein legendärer Schweizer Musikproduzent und Rockstar, der dem Auftritt von Nemo musikalisch sehr viel abgewinnen kann. Assanges brutale Odyssee. Daniel Rieser, unser neuer Kollege, kennt wie vielleicht kein anderer deutschsprachiger Journalist den seit Jahren unter skandalösen Umständen inhaftierten Julian Assange sehr, sehr gut, besser als alle anderen. Und er porträtiert ihn mit Blick auf dieses Auslieferungsurteil, das demnächst ansteht. Wird er ausgeliefert, stirbt die Pressefreiheit, Daniel Rieser. Aber da ist doch viel, viel mehr drin in diesem aufsehenerregend geschriebenen Profile, in diesem Porträt eines Investigativ-Rechercheurs, eben Julian Assange. Francis Ford Coppola, Hollywoods Wahnsinniger der Einzigartigkeit, Wolfram Knorr, unser Filmkritiker, eine Art Coppola der Filmkritik mit seiner Würdigung der Hollywood-Legende. NATO-Waffen rollen durch die Schweiz, bemerkenswert, die Neutralität wird da zu Schanden geritten von unseren Politikern. Und der unzerstörbare Soldat Sir Adrien Carton de Villars, unglaubliches Leben, ein x-fach verwundeter, in mehreren Kriegen fast zerstückelter Soldat, der immer wieder mit Freude zurückkehrte auf die Schlachtfelder, sozusagen die fleischgewordene Verkörperung jenes Kriegsfiebers, das wir auch in unseren Kommandozentralen sich ausbreiten sehen. Dies ein Ausschnitt aus dem Inhalt der Weltwoche, über 90 Seiten, sehr umfangreich, da ist also sehr, sehr viel drin, unterschiedlichste Meinungen, unterschiedlichste Themen, unterschiedlichste Akzente. Ich bin sicher, Sie finden etwas, was auch Ihnen gefällt. Hinweis in eigener Sache, Vortrag in Dresden, Donnerstag, 23. Mai 2024, Beginn 19 Uhr, Einlass 18.15 Uhr, Mighty Twice Hotel, Roger Köppel, meine Darlegungen zum aktuellen Chaos der Gegenwart, Vereinigte Staaten von Amerika, Europa, Deutschland, wie weiter. Ich wünsche mir Deutschland als Friedensmacht und Brückenbauer und eben nicht als Kriegstreiber und Kriegsfalkennation, da dieser Stellvertreter, Krieger und Schreibtischstrategen, darüber werde ich berichten. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Wir können dann auch diskutieren. Es gibt sicherlich Fragemöglichkeiten. Und das ist für mich immer sehr, sehr lehrreich, wenn ich im Austausch mit Ihnen, mit den Zuschauern, mit den Lesern wirken kann. Übrigens sind Tickets zu erhalten da beim Veranstalter Mittelstandsforum für Deutschland e.V. Da ist eine Heike Winter Kontakt. Nummer 0174 346 0699 oder aber bei der Weltwoche schreiben Sie meine Assistentin an sabine.mähner, M-A-E-H-N-E-R, sabine.mähner@weltwoche.ch. Da können wir Ihnen sicher weiter helfen. Schockmeldung aus der Slowakei. Premierminister Fico ist angeschossen nach einem brutalen Angriff, nach einem Attentat. Offensichtlich überlebt, aber ein weiteres Beispiel für die eskalierende Aggressivität der Politik in Europa. Sehr viel Unbehagen, sehr viel Stress im System. Robert Fico, für mich einer der interessantesten Politiker in der europäischen Szene, eher von links kommend, jemand, der sich für die Verständigung auch mit dem Osten einsetzt, also nicht einfach ein weiterer Abgesandter des Pentagon oder des CIA. Und ich bin bestürzt, dass jetzt dieser Brückenbauer in der europäischen Politik dermaßen brutal attackiert wurde. Wir senden ihm von unserer bescheidenen Mitteilungsstation aus die besten Genesungswünsche. Dann in Deutschland das Urteil gegen den AfD-Politiker Björn Höcke. Es hat sich ja abgezeichnet, er ist zu 13.000 Euro Geldstrafe verknackt worden vom Landgericht in Halle aufgrund der Verwendung des Slogans «Alles für Deutschland». Die Staatsanwaltschaft hat sich auf den Standpunkt gestellt, das sei eine für einen Geschichtslehrer erkennbare Nazi-Parole, die zu verwenden verboten sei in Deutschland. Höcke stellte sich auf den Standpunkt, das ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Spruch war aus dem Umfeld des Nationalsozialismus. Er hat sich bemüht, auch bei der Gerichtsverhandlung mit Historikern aufzuzeigen, dass alles für Deutschland als Parole auch im 19. Jahrhundert von den Liberalen verwendet wurde. Es half alles nichts. 13.000 Euro Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft wollte da noch härter einfahren. Aber von außen betrachtet, muss ich Ihnen sagen, schüttelt man einfach den Kopf über solche Urteile. Das ist absurd. Das ist nicht mehr nachvollziehbar für einen Schweizer und ich beobachte auch in den Zuschriften, in den Wortmeldungen, die ich da aufschnappe, dass viele Deutsche, auch solche, die eben mit der AfD nicht viel am Hut haben, denen ist es unbehaglich, wenn sie solche Urteile sehen, denn das riecht nach Politjustiz, das riecht nach einer politisch, nach einer Justizverfolgung von unliebsamen oppositionellen Politikern. Das riecht auch etwas nach einem Angriff auf die Rede- und Meinungsäußerungsfreiheit. Björn Höcke, ein polarisierender, ein pointierter Politiker. Ich habe mich mit ihm lange unterhalten. Sie hatten die Gelegenheit, dort als Zuschauer unserer Sendung sich ein Bild zu machen und hier die Behauptung in den Raum zu stellen, das sei nun ein Nazi, der eine Gefahr darstelle für die Öffentlichkeit, wenn er sagt, alles für Sachsen-Anhalt, alles für die Heimat, alles für Deutschland. Entschuldigung, das ist nicht mehr nachvollziehbar und die Frage stellt sich, ob das wirklich legal ist, wie man hier mit dem Björn Höcke verfährt. Bereits steht der nächste Prozess an. Er wird noch einmal vor Gericht geführt. Und das ist auch so eine Unsitte, so eine Seuche der Gegenwart, dass man die politische Auseinandersetzung in der Demokratie immer stärker vor den Richter verlegt. Wir sehen das auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump, da wird nichts unversucht gelassen, diesen auch unbequemen Politiker juristisch auszubremsen. In Deutschland die gleichen Fehlentwicklungen, Verfassungsschutz, darüber haben wir schon oft gesprochen. Hier scheint etwas Gestalt anzunehmen, was eben nicht im Einklang steht, aus meiner Sicht, mit einer demokratischen, rechtsstaatlichen Ordnung. In der Demokratie gilt, sie müssen Andersdenkende widerlegen, sie müssen den politischen Gegner mit Argumenten schachmatt setzen und nicht mit der Brechstange der Justiz, die da politisch vereinnahmt wird. 13.000 Euro, eine Verurteilung. Das Ziel ist ganz offensichtlich, so wirkt das auf mich, den Björn Höcke auszuschalten, anzuschwärzen, einen unbequemen, kritischen Geist hier zum Schweigen zu bringen mit Vorwürfen, die nicht einmal für Deutsche, die ein verschärftes Sensorium für die Geschichte haben, nachvollziehbar sind. Ich erinnere an den Staatsrechtler und früheren CDU-Minister Rupert Scholz. Wir haben darüber gesprochen. Oder nehmen Sie das Gerichtsgebäude in Halle. Ich meine, da überschlägt sich ja die Absurdität geradezu, denn an diesem Gerichtsgebäude ist eingemeißelt der Satz «Jedem das Seine». Und das weiß nun sogar ich als Nicht-Deutscher oder nur teilweise Deutscher, als Geschichtsinteressierter, dass dieser Spruch «Jedem das Seine» auch am Eingangsportal eines deutschen Konzentrationslagers und Vernichtungslagers steht. Also das Gericht verwendet hier einen zutiefst toxisch oder durch die Nazis verseuchten Slogan. Das geht offensichtlich, das ist in Ordnung, aber wenn es dann der Björn Höcke in einer Rede in einem ganz anderen Kontext hier verwendet, dann wird ihm das vorgehalten. Ich bin kein Kenner dieser exakten Gesetze, aber soweit ich das verstanden habe, muss eben auch der Kontext einer Rede ganz klar darauf abzielen, dass der Absender solcher Botschaften, solcher Slogans, alles für Deutschland, die Absicht hat, nationalsozialistisches Gedankengut wieder salonfähig zu machen und all diese antidemokratischen, totalitären Strömungen. Und bei aller Kritik, die man anbringen kann gegenüber einem Höcke, das ist auch richtig, dass man den kritisiert. Da muss eine Auseinandersetzung stattfinden, auf der sachlichen, inhaltlichen Ebene. Aber ihm jetzt sozusagen anheften zu wollen, der wolle gewissermaßen das Programm 1933 bis 1945 wieder aktivieren in der Bundesrepublik. Entschuldigung, das glaubt jetzt einfach niemand. Also ich glaube das nicht. Und ich fürchte auch, dass die, die glauben, die AfD so kleinkriegen zu können, dass die noch ein böses Erwachen erleben. Denn die Leute sind ja nicht dumm. Sie merken das. Und ich sehe in den Foren, auch in den Leserbriefspalten, immer mehr Leute, die sagen, ja, ich bin dann also kein Freund der AfD, aber wenn es so weitergeht, muss ich die auch wählen. Nur schon deshalb, weil die dermaßen unfair hier von den anderen ausgegrenzt werden. Und sie werden ja nicht nur juristisch verfolgt, man versucht sie auch sonst abzudrängen. Man enthält ihnen vor, Posten in parlamentarischen Funktionen, die ihnen eigentlich zustehen würden. Solche Unsauberkeiten, solche unfairen Fouls müssen die sich da gefallen lassen. Das sind keine demokratischen Sitten, meine Damen und Herren. Verzeihen Sie diese etwas drastischen Ausdrücke, aber als Schweizer habe ich hier vielleicht die Freiheit, auch meiner Sensibilität etwas Ausdruck zu geben. Setzt euch demokratisch auseinander, streitet, schlagt dem Höcke und allen anderen die besten Argumente um die Ohren, aber hört auf, die Demokratie in den Gerichtssaal zu verlegen. Im Richtersaal vor Gericht endet eben die Demokratie. Und da muss eben ein Staat aufpassen, dass er nicht despotischen Charakter annimmt, wenn ein Verfassungsschutz, wenn die Gerichte plötzlich in geballter Form auf die Opposition losgehen. Volksverpetzer, das Portal mit betont linker Schlagseite verliert die Gemeinnützigkeit, lese ich da. Dann eine interessante Nachricht aus den Vereinigten Staaten. Ein Major der amerikanischen Armee verlässt seine Geheimdienst- oder nachrichtendienstliche Einheit. Er tritt zurück, und zwar, weil er sich wehrt gegen den unqualifizierten, umfassenden, loyalen Unterstützungskrieg der Amerikaner zugunsten Israels. Also ein amerikanischer Offizier jüdischer Abstammung, wie er hier auch festhält in seiner Stellungnahme, macht nicht mehr mit da im Krieg in Gaza. Er findet, das gehe viel zu weit. Die Israeli würden da unschuldige Palästinenser aushungern und umbringen. Und das sei nicht ein Krieg, bei dem er mitmachen wolle. Eine Einzelstimme gewiss, aber interessant, ein Schlaglicht, das natürlich die Dimension aufzeigt, dass die Art und Weise, wie Israel Krieg führt, bei aller Vertracktheit, ich verweigere mich da einfachen Schuldzuweisungen und einfachen Schablonen, aber die Art und Weise, wie da dieses sehr rechtstehende Kabinett von Netanyahu mit fast biblischem Furor da wütet in Gaza, das delegitimiert, das beschädigt die Glaubwürdigkeit nicht nur von Israel, sondern auch die Glaubwürdigkeit der Bundesgenossen von Israel. Und Israel selber ist ja auch zutiefst gespalten in dieser Frage. Ich spreche darüber übrigens mit dem früheren britischen Diplomaten Alastair Crook in einem zweiteiligen großen Interview. Der erste Teil wird jetzt dann aufgeschaltet. Da geht es primär um den Kriegsschauplatz Ukraine, aber bereits greift er etwas vor auf die Gaza-Geländekammer in diesen Abgrund des Nahost-Konflikts. Und Alastair Crook ist auch kritisch, nüchtern, realistisch in der Betrachtung der Vorgänge, die da zu beklagen und zu beobachten sind. Ungarn, da war ja in den Schlagzeilen der Ministerpräsident Viktor Orban, weil er den chinesischen Staatschef Xi Jinping empfangen hat. Große Kritik auch in den deutschen Zeitungen. Etwas allerdings gilt es zu bedenken. Vielleicht müssen da die EU-Funktionäre, die Eurokraten und auch andere Länder in Europa dem Viktor Orban irgendwann einmal Danke sagen, dass er eben die Kraft hat, gegen diese Konfrontationsstimmung, gegen diesen neuen Handelskrieg, der da ja auch von den Vereinigten Staaten aus angezettelt wird gegenüber China, wobei die Chinesen natürlich auch ihren Anteil haben durch das Unterlaufen von Welthandelsregelungen. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aber der Viktor Orban ist eben einer, der sozusagen die Ausstrahlung Europas in Richtung Osten noch wachhält, aufrechterhält, während man sich in anderen Hauptstädten bereits einmauert in dem neuen Kalten Krieg, in dieser Konfrontationsstimmung. Und es ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig, auch wenn wir an unsere Kinder denken, an den Wohlstand und an die Zukunft Europas und der Europäischen Union. Europa kann nur prosperieren, wenn es weltweit tätig ist, als Vasallenstaat, als Protektorat gewissermaßen, als Anhängsel der Vereinigten Staaten von Amerika, wird das nicht funktionieren. Und auch diese Überheblichkeit, dass man glaubt, im Westen immer den anderen da vorschreiben zu können, was sie zu tun und zu lassen haben, diese moralisierende Vorgesetzten Allüre, die da entwickelt wird, die ist kontraproduktiv und die wird schaden dem Wohlstand, den Arbeitsplätzen, der Wirtschaft, letztlich der ganzen auch europäischen Kultur, die nicht funktionieren kann, ohne dass die Wirtschaft läuft. Also Viktor Orban, hier einer, der einmal mehr aus der Reihe tanzt, wie ich meine, auf sehr produktive Art und Weise. Der Ukraine-Krieg läuft gegen Präsident Zelensky. Er hat nun auch absagen müssen, eine Reihe von Auslandterminen, und wir beobachten, dass das sogenannte Blame Game, die Schuldzuweisungen, da auf westlicher, auf ukrainischer Seite schon ziemlich am Laufen sind. In der Ukraine haben wir direkte Konfrontationen zwischen dem Geheimdienstchef, zwischen dem Armee-Oberbefehlshaber und der politischen Führung. Darüber rede ich auch mit Alastair Crook. Das wird bei uns in den Medien oft ziemlich in den Hintergrund gedrängt, wenn überhaupt vermeldet. Wir sehen aber auch in den Vereinigten Staaten bereits Schuldzuweisungen. Wer ist schuld, dass der Westen da eine strategische Niederlage voraussichtlich einkassiert? Die neueste Theorie lautet selbstverständlich China, weil die Chinesen die Russen unterstützen. Das ist jetzt sozusagen die jüngste Interpretation, gewissermaßen die Verantwortungsdelegation da an die Seite der Chinesen. Etwas ist klar, die Chinesen wie auch die Russen sind nicht bereit, nach der Pfeife der Amerikaner zu tanzen. Und die Amerikaner müssen sich die Frage stellen, was haben wir falsch gemacht im Vorgriff, im Vorfeld dieses Einmarsches der Russen in der Ukraine. Das ist ein großes Thema, das ich mit Alastair Crook anspreche, und der frühere Diplomat und langjährige Friedensunterhändler im diplomatischen Dienst, auch der Europäischen Union, er sagt, der eigentliche Aggressor in diesem ganzen Kriegstheater Ukraine, auf diesem Kriegsschauplatz, ist der Westen, der im Grunde seit 1945, aber vor allem verschärft seit 1991, die russischen Sicherheitsinteressen ignoriert, in den Wind schlägt. Und nun hat man die Quittung dafür erhalten. Also das ist eine ganz andere Sicht als die, die sie sonst vorgesetzt bekommen, aber meines Erachtens eine wichtige Sicht, eine Sicht, die vielleicht auch geeignet ist, das eine oder andere Vorurteil etwas zu destabilisieren. Ich habe Alistair Cook übrigens auch konfrontiert, natürlich mit jenen Argumenten, die man gegen Putin bringt, den Autokraten, den Diktator, den tatsächlichen oder vermeintlichen. Auch hier hat er sehr Interessantes und eben nicht Mainstreamiges zu sagen. Blinken rockt in ukrainischer Untergrundbar zu Neil Youngs Free World. US-Außenminister Blinken weilt zur Unterstützung gerade in der Ukraine. Dabei trifft er nicht nur Präsident Zelensky und seinen Amtskollegen Kuleba, vielmehr greift er bei einem Überraschungsbesuch in einer Bar auch zur Gitarre und singt passenderweise Rocking in the Free World. Ja, die Gitarrenklänge von Anthony Blinken in Gottes Ohr gewissermaßen. Ich bin ein unbedingter und ja, uneingeschränkter Befürworter des Slogans Rocking in the Free World. Aber die Free World kapselt sich da zusehends ab zu einem wankenden Hegemon, zu einem Hegemon, dem die hegemonialen Fälle allmählich davonschwimmen. Und diese Master of the Universe Allüre, eben diese Dominanzattitüde, die ich zunehmend irritierend da wahrzunehmen glaube, in Washington, in Brüssel, aber auch in Berlin und in anderen Hauptstädten des sogenannten Westens. Das ist nicht Rocking in the Free World, das ist das Gegenteil. Das ist eine verbohrte, werteimperialistische Haltung, wobei die Werte, die westlichen Werte, die man sich da so aufs Banner schreibt und sozusagen hochhält, diese Werte werden bei uns ja zum Teil gar nicht vergegenwärtigt, geschweige denn gelebt. Also eine Episode, die von viel Wunschdenken geprägt ist, stellt sich auch die Frage, ob es angemessen ist, wenn ein amerikanischer Außenminister da mit musikalischen Einlagen sozusagen der Tanz auf dem Vulkan gute Stimmung zu machen versucht. Allerdings seien wir nicht zu moralistisch selber, kritisiere das ja auch öfters. Ja, man muss ja auch Politiker manchmal etwas Auszeit gönnen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlichst für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ihnen einen schönen Tag. Alles Gute und ja, macht's gut. Ich melde mich zurück.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.